Ich darf euch den Text für die heutige Predigt lesen. Der steht heute in Lukas 1 und ich lese die Verse 26 bis 33 und 46 bis 56. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen. Weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück.
Ja, moin zusammen. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Joel. Ich bin auch Teil hier von mittendrin und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in diesen Text ein bisschen einsteigen können. Und bevor wir da reingehen, da bete ich nochmal. Ja, guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen alten Text, der irgendwie für manche von uns irgendwie auch vertraut ist mit der Ankündigung, die da drin steckt, für manche von uns vielleicht neu und fremd und komisch. Und danke, dass wir da aber eintauchen können und etwas sehen können von dem, was für ein Gott du bist und wie du Maria hier begegnest. Und danke, dass da auch was drinsteckt für uns heute hier in Cottbus. Und ich bete, dass das etwas ist, was uns nicht irgendwie verschlossen und fremd bleibt, sondern dass wir da einen Zugang zu finden und dass wir da Vertrauen lernen können. Amen. Die 7-jährige Amy, die kniet vor ihrem Bett und spricht folgendes Gebet. Lieber Weihnachtsmann, danke für die Puppen, die Buntstifte und die Fische. Es ist Ostern. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Aber ganz ehrlich, es ist ein Notfall. Da ist ein Riss in meiner Wand. Tante Sharon hat gesagt, der Riss wäre ganz normal, aber das stimmt nicht. Denn nachts höre ich Stimmen. Könntest du bitte, bitte jemanden schicken, der ihn repariert? Ja? Und während Amy so dieses Gebet spricht, das Gebet an den Weihnachtsmann, landet der Kultheld Dr. Who, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, die Serie Dr. Who, landet der bei ihr im Garten. Ja, er landet im Garten und Dr. Who ist ein Alien, der wie ein Mensch aussieht, der 2 Herzen hat und der ein übermenschliches Gehirn hat. Ja, er ist hunderte Jahre alt, er reist durch Raum und Zeit, um Freundschaften zu schließen. Und Dr. Hu und Amy, sie treffen sich und Dr. Hu isst erstmal den ganzen Kühlschrank von der Amy leer. Und den Riss in ihrer Wand, wonach sie sich so sehnt, den repariert er aber nicht. Ja? Stattdessen macht er sich wieder auf und lässt sie alleine zurück und sagt, er sei in 5 Minuten, ist er wieder da. Aber er kommt nicht wieder. Er kommt nicht wieder. Und die kleine Amy, die wächst auf und fängt an, Bilder zu malen von diesem Fremden, dem sie begegnet ist. Ja, sie will ihn einfach nicht vergessen. Und sie wächst auf und sie hört nicht auf, sich an diese Vorstellung zu klammern, dass doch eines Tages dieser Held, der da vom Himmel gefallen ist, dass er doch kommt und den Riss in ihrer Wand reparieren wird. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist und wie viel du mit Kirche aktuell am Hut hast oder nicht, kann so diese Weihnachtsgeschichte, in die wir ja jetzt so eintauchen, kann vielleicht auch so ein bisschen so klingen wie so eine Geschichte von so einem Kultheld, der irgendwie in einem Garten landet und irgendwie so 2 Herzen hat und übermenschlich sein soll. Ja? Also da kann irgendwie total viel fremd sein. Und wir können irgendwie, da kann total viel unrealistisch klingen und anklingen. Aber ich würde gerne mal mit euch heute gemeinsam durch diesen Text durchgehen und zu sehen, hey, wie war das für Maria? Und für Maria war klar, das war nicht nur Fiktion. Das ist nicht wie so ein Kultheld, Dr. Who, dem Maria hier begegnet. Ja? Sondern für Maria war das real und es ist wirklich was passiert und es ist etwas passiert, das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Und Kathi hat es vorhin gesagt, vor 2 Wochen ging es um die Perspektive von Josef und wir steigen heute ein mit der Perspektive von Maria. Und ich würde gerne in 3 Punkten mal mit euch durchgehen durch diesen Text, den wir gerade gehört haben. Und das ist die besondere Ankündigung, das ist die besondere Umkehrung und die besondere Reaktion. Wenn wir Maria uns mal anschauen, dann fällt zunächst auf, dass Maria ein ganz, ganz gewöhnliches Mädchen war. Ja, wir wissen nicht so viel über Maria, außer dass sie einfach war, dass sie in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, dass sie mit Josef verlobt war und dass sie aus einem völlig, völlig unbedeutenden Ort kommt, nämlich aus Nazareth. Es gibt eine spannende Untersuchung dazu, die nahelegt, dass 20% ungefähr der Mädchen damals, dass die Maria geheißen haben, genau, danke. Ja, also das heißt, der Name, der heute so viel Wert hat, der so viel was Individuelles ausdrückt, was Einzigartiges ausdrückt, ja, der macht bei Maria von Anfang an klar, hey, Maria ist einfach nur eine von vielen. Sie ist eine von vielen, sie war einfach, sie war normal. Und mitten in dieser bisher so gewöhnlichen Geschichte, in ihrem bisher so gewöhnlichen und einfachen Leben, grätscht auf einmal so diese so komplett ungewöhnliche Begegnung. Ja, dieser außergewöhnliche Satz in Vers 28, diese außergewöhnliche und diese besondere Ankündigung, die so komplett ohne Vorwarnung kommt, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und vielleicht findest du dich darin ein Stückchen wieder, dass Gott oder Fragen rund um Gott und Kirche sind für dich irgendwie so ganz plötzlich ohne Vorwarnung irgendwie in dein Leben getreten. Ja? Fragen, die dir vielleicht noch nie gestellt hast bisher in deinem Leben oder Fragen, die du dir schon ganz, ganz lange in deinem Leben nicht mehr getraut hast, dir zu stellen, die sind irgendwie auf einmal da. Und du hörst dir die Dinge an und du hörst dir einige Dinge an und zunächst bist du vielleicht erstmal, auch so wie Maria, ein bisschen erschrocken. Ja? Du weißt nicht so recht, wo und wie du das alles einordnen sollst, was dir so fremd ist. Herzlich willkommen übrigens, wenn das für dich der Fall ist. Schön, dass du da bist. Aber weißt du was? Die Mutter von Jesus, sie war zunächst einmal erschrocken bei dieser Ankündigung. Ja? Sie war erschrocken. Die Mutter von Jesus hat nicht Ja und Amen direkt einfach zu allem gesagt, sondern sie hat Vers 29, hat sie sich gefragt, sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Ja, wenn du dir schon jemals die Frage gestellt hast, was hat das alles hier zu bedeuten? Was hat das alles zu bedeuten, worum wir uns in Kirche drehen oder worum sich Christen drehen? Was hat das alles zu bedeuten? In Maria bist du in sehr guter Gesellschaft. Und dann kommt diese Ansage von diesem Engel in Vers 30 bis 33 und ich lese das nochmal vor. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ja? Such dir aus dieser Situation und aus dieser Ankündigung irgendwie raus, was du willst. Ja? Aber auf einmal ist in dem Leben von Maria nichts mehr normal, nichts mehr einfach und nichts mehr einfach so unspektakulär. Ja, und man muss dazu sagen, dass ein Engel auftritt in dem Leben von jemandem. Ja, das ist jetzt nichts, was da irgendwie jeden Tag passiert ist, sondern das ist absolut außergewöhnlich. Ja, das ist nichts, schon wieder ein Engel, mal gucken, schauen wir mal, was der Engel heute zu sagen hat. So. Das war absolut außerhalb der Norm. Ja, nichts, was zu den Leuten bekannt und vertraut war. Und dieser Engel hat nicht weniger als diese Ankündigung, du wirst schwanger werden, übrigens ohne mit Josef, deinem Verlobten, geschlafen zu haben, wirst ein Kind zur Welt bringen und dieses Kind wird nichts weniger sein als der Sohn Gottes. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Ja? Und diese Ankündigung ist mit Maria vor allem mit einem verbunden, mit ganz, ganz viel Unsicherheit und erstmal mit ganz, ganz viel Krise. Ja? Denn alleine ein Anzeichen für einen Babybauch zur Hochzeit hätte für Maria super weitreichende Konsequenzen gehabt. Ja? Das wäre wirtschaftlich, sozial, wäre das absolut ungewöhnlich und das wäre nichts gewesen, was irgendwie ging. Und teilweise ging das in der Zeit bis zur Steinigung, wenn da der Verlobte mitgespielt hätte und das gewollt hätte. Da war Josef jetzt nicht der Typ für so, ja? Der das irgendwie gefordert hätte. Aber merkt ihr, mitten in diesem ersten Weihnachtsfest ist irgendwie vor allem was? Ganz viel Unsicherheit. Und auf einmal ist für diese Maria alles anders als erwartet. Und ich habe gesagt, hey, erleben wir das heute nicht irgendwie auf eine Art und Weise genauso? Ja? Ich weiß nicht, ob ihr so... Wenn ihr Tagesschau irgendwie schaut, ist ja jetzt so am Ende des Jahres kommt eine Sache jedes Jahr aufs Neue und das ist das Wort des Jahres. Ja? Und keine Ahnung, ob ihr das verfolgt habt, ob ihr wisst, was ist das Wort des Jahres 2023. Das Wort des Jahres 2023 ist Krisenmodus. Ja? Krisenmodus. Und jemand so aus der Jury zur Begründung dieses Wortes hat Folgendes gesagt: Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden. Das löst bei den Menschen Angst, Unsicherheit und Ohnmacht aus. Diese Gefühle beherrschen den Alltag. Ja, es ist Weihnachten. Es ist diese besondere Zeit im Jahr. Und irgendwie alles ist anders als erwartet. Und die Unsicherheit, die Krise ist so, so spürbar. Ja, aber in all der Unsicherheit, die Maria damals erlebt hat, all die Unsicherheit, die an ihr so gerissen hat damals, ja, in all dieser Unsicherheit macht diese Ankündigung von diesem Engel alles klar, oder eines ganz, ganz klar, hier läuft alles nach Plan. Hier läuft alles nach Plan, und zwar nach Gottes Plan. Denn von Anfang an ist die biblische Geschichte eine Geschichte, die ein Warten auf einen König beinhaltet, der kommen wird und in eine Unsicherheit Sicherheit bringen wird. Ja? Die inmitten von Krise Frieden bringen wird. Die in eine Hoffnungslosigkeit hineinspricht und Hoffnung geben will. Was ist das Besondere an dieser Ankündigung? Sie steht nicht einfach so im luftleeren Raum. Ja? Das ist nicht einfach nur ein Statement, was einfach mal so rausgeschossen wurde. Sondern sie verbindet ganz, ganz viel von dem, was vorher war. Und das macht diese Ankündigung ganz, ganz deutlich. Denn hunderte Jahre vor dieser Ankündigung hat jemand mit dem Namen Jesaja angekündigt, dass ein zukünftiger König für immer auf dem Thron Davids sitzen wird. Das heißt, der König, auf den so dringend gewartet wird, muss aus dieser Linie Davids kommen, muss aus diesem Stammbaum kommen. Und es vergehen hunderte Jahre, es vergehen so, so viele Jahre, niemand kam, es sah so aus, als hätte Gott irgendwie so, so viel vergessen. Niemand kam und dann kam Jesus. Und in Vers 32 greift der Engel in seiner Ankündigung diese alten Worte von Jesaja auf und sagt: Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Eine Ankündigung, die so viel verbindet in dieser Geschichte. Das heißt, dieses angekündigte Baby ist der lang ersehnte König aus dieser Linie Davids. Ja? In alle Unsicherheit trifft die Ankündigung eines Kindes, dessen Name Jesus ist. Und der Name Jesus heißt, Gott rettet. In alle Unsicherheit, in alle Krise und in alle Verzweiflung hinein tritt Gott rettet. Gott rettet. Endlich. Endlich. Und lass uns mal weiter durch diese Ankündigung gehen, und zwar speziell so durch und mit den Augen von Maria. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann sehen wir vor allem eine besondere Umkehrung. Und das ist der zweite Punkt, ja, die besondere Umkehrung. Und was meine ich mit diesem Wort Umkehrung, wo ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal so ganz sicher bin, ob das überhaupt ein Wort ist, ja, Umkehrung. Aber also Lukas 1 ist ein Kapitel aus der Bibel, in dem, wenn man ein bisschen rauszoomt, ganz deutlich zwei Geschichten parallel nebeneinander gestellt bekommt und die miteinander verglichen werden. Ja? Und diejenigen von euch, die vielleicht mit auf der Auszeit waren, also unsere Freizeit als Kirche, die wir so einmal im Jahr machen, denen kommt vielleicht jetzt so diese Gleichstellung oder diese Gegenüberstellung hier ein bisschen vertraut vor, denn da haben wir da auch schon mal kurz reingeguckt, ja. Also kurz vor dem Text, den Rebecca gerade gelesen hat, lesen wir von noch einer anderen Ankündigung, und zwar von der Ankündigung von einem Mann namens Johannes. Und direkt nach dieser Ankündigung von Johannes kommt eben diese Ankündigung von der Geburt von Jesus. Und es wird ziemlich klar, wie sehr diese Geschichten und diese Ankündigung nebeneinander gestellt werden und verglichen werden. Und wir haben einiges an Parallelen in diesen Geschichten, und das ist zuerst die Vorstellung von Zachäus, also dem Vater von diesem angekündigten Johannes, und die Vorstellung von Maria, der Mutter von Jesus. In beiden Geschichten haben wir den Engel, der ihnen begegnet und das ankündigt. Ja, in beiden Geschichten die Vorstellung und die explizite Vorstellung des genannten Kindes. Und in beiden Geschichten am Ende die Reaktion auf die Ankündigung. Und gleichzeitig, das sind die Parallelen, gleichzeitig haben wir ganz klare Unterschiede. Und zwar Unterschiede, wo vor allem eins klar wird: Hey, vom sozialen Status her, wäre die Norm. Ja? Wäre Zachäus derjenige, der begünstigt wird, denn er ist ein Mann, sie ist eine Frau, er ist ein Priester, sie eine von den Normalen. Er war wohlhabend, sie war arm, er war gut verheiratet, wie es da heißt, sie war noch nicht mal verheiratet. Ja? Und bei beiden spitzt sich so diese Vorstellung, diese Begegnung des Engels darauf zu: Wie reagieren die jetzt? Wie reagiert dieser gut verheiratete Priester und wie reagiert diese arme Frau, die noch nicht mal verheiratet ist? Und so wie die Geschichte erzählt ist, wie die Personen vorgestellt sind, würde man eigentlich von Zachäus den Glauben erwarten. Ja, man würde von Zachäus erwarten: Hey, das ist der Mann, der Glauben hat. Und man würde erwarten von Maria: Ja, so wie sie vorgestellt ist, ja, das ist halt diejenige, die nicht glaubt. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Zachäus glaubt nicht und Maria glaubt. Sie sagt, Vers 38, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und ich glaube, hier sehen wir etwas, das sehr, sehr exemplarisch ist für Gottes Handeln. Ja, für ein Handeln Gottes und für ein Auftreten Gottes. Denn Gott kehrt auf eine gewisse Art und Weise Verhältnisse um. Er kehrt das um. Und weil wir heute über Maria sprechen, möchte ich so dieses allgemeine Prinzip der Umkehrung quasi mal ein bisschen zuspitzen auf einen Einwand, den ich immer wieder höre gegen den christlichen Glauben. Und der ist an dieser Stelle: Hey, Gott begegnet Maria, das ist ja schön und gut, aber Moment mal, ist Kirche, ist Christentum, ist das nicht eigentlich die Religion, die schon immer und bis heute Frauen unterdrückt? Ja? Sind Christen nicht diejenigen, die eigentlich immer gegen Frauenrechte sind? Und das ist eine sehr, sehr ernste Frage. Und lass mich kurz zwei Punkte dazu nennen. Und das erste ist, glaube ich, ein Eingeständnis. Ein Eingeständnis. Es hat leider im Namen von Kirche und im Namen des christlichen Glaubens durch die Geschichte hindurch sehr, sehr viel Blödsinn stattgefunden. Ja? Und ich lese aktuell ein Buch zu dem Thema, wie sehr im Namen von Kirche und wie sehr im Namen des christlichen Glaubens durch die Geschichte hindurch eine Menge Unterdrückung gelebt wurde und wo Aussagen getroffen wurden, die vor allem Frauen sehr, 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 sehr getroffen haben und von denen Frauen gelitten haben. Und das macht mich zutiefst traurig. Und deswegen ist, glaube ich, als erste Reaktion will ich das nicht wegerklären, nicht platt entschuldigen, sondern ganz klar benennen, wie beschämend das ist. Und das Zweite ist, klar entgegenzuhalten, dass nichts weiter weg sein könnte von der Grundlage, die der christliche Glaube hier legt. Ja? Ich habe dazu vorne ein Zitat von Bart Ehrmann abdrucken lassen. Er ist Historiker und er ist Skeptiker. Ja? Das heißt, er hat sehr viel Geld damit verdient, den christlichen Glauben in Frage zu stellen. Und er sagt zum einen, ein kurzes Zitat, das habe ich nicht abdrucken lassen, er sagt, Tatsache ist, was auch immer Sie von Jesus halten mögen, er definitiv existiert. Und das zweite Zitat, das ist abgedruckt, Leitende der christlichen Kirche predigten und forderten eine Ethik der Liebe und des Dienens. Eine Person war nicht wichtiger als die andere. Alle hatten den gleichen Wert vor Gott. Der Herr war nicht bedeutender als der Sklave, der Schirmherr nicht als der Kunde, der Mann nicht als die Frau, der Starke nicht als der Schwache. Die Gesunden nicht als die Kranken. Das heißt, jemand, der den christlichen Glauben sehr, sehr ernsthaft in Frage stellt und dagegen vorgeht, muss festhalten, erstens, Jesus hat existiert und zweitens, Jesus hat die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Und Leute, der christliche Glaube ist weit, weit davon entfernt, gegen Frauenrechte zu sein. Ja, im Gegenteil, in dieser besonderen Umkehrung haben wir die erste und beste Grundlage, auf der sich eigentlich alle modernen Ansätze stützen. In einem Umfeld, in dem Frauen klein und unbedeutend gehalten wurden, macht der christliche Glaube sie groß und bindet sie zentral in seine Geschichte mit ein. Ja, die von allen gesagt und gezeigt bekommen, dass sie nichts zählen, die wertet er auf. In Marias Welt war eigentlich klar, wer Gewinner ist und wer Verlierer ist, wer oben ist und wer unten ist, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Aber Gott grätscht da rein. Gott grätscht da rein und kehrt dieses Denken auf eine revolutionäre Art und Weise um. Und eine der schönsten und eine der längsten Texte in der gesamten Bibel, die ausdrücken, wer und wie Gott ist, stammen von einer Frau. Und zwar von Maria. Und sie selbst, die von sich in Vers 48 sagt, sie sei eine geringe und unbedeutende Dienerin, ist auf einmal entscheidend Teil dieser großen Geschichte, an die sich Christen seitdem jedes Jahr erinnern. Und lass uns deswegen zum Schluss noch in diese beeindruckende und letzten Verse reingehen. Und das ist Marias besondere Reaktion. Und ich weiß nicht, ob euch eine Sache aufgefallen ist, wenn wir den Text jetzt so ein bisschen durchgegangen sind. Maria hat bisher noch nicht viel gesagt. Ja? Von Maria selbst kam bisher noch nicht so viel. Ich habe also in diesem ganzen Text irgendwie zwei Sätze oder so. Und dann diese besondere Reaktion ab Vers 46. Verse, die wie in kaum anderer Text diesen Gott groß machen. Ja, und in der Geschichte haben diese Zeilen unter dem lateinischen Begriff Magnificat einen festen Platz und eine Anerkennung. Ja, vielleicht hast du es schon mal gehört, Magnificat, das Magnificat. Das ist dieses Lied, dieses Gebet, dieser Lob von Maria. Und das ist aus dem Lateinischen angelegt eben an die erste Zeile aus diesem Lob von Maria. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Maria macht Gott groß, mitten in all ihrer Probleme, inmitten all ihrer Unsicherheit und inmitten all ihres Krisenmodus. Also das Wort des Jahres hätte für Maria auf jeden Fall Krisenmodus sein können. Ja? Sie hätte keinen Status, keine Krankenversicherung und einen schweigsamen Mann, kaum Geld, gerade irgendwas, das zum Leben gereicht hat. Und wie kann es sein, dass sie dann und da diese Worte von sich gibt. Wie macht das Sinn? Und zum einen singt Maria ihr Magnificat, weil sie in diesem Moment, glaube ich, sehen darf, woran sie teilhat und in welcher Geschichte sie hier mitspielt und eine Rolle ist. Ja, all die Hoffnung, all die Erwartungen hängen seit Generationen auf dem Kommen von diesem Kind. Und jetzt wird es wirklich wahr werden. Jetzt wird es endlich wirklich wahr werden. Dieses Kind kommt in diese Welt. Und zum anderen singt Maria im Magnifikat, weil er, Vers 49, der Mächtige Großes getan hat. Er hat Großes getan. Ich selbst bin nicht mehr diejenige, die was reißen muss. Ich selbst bin nicht mehr diejenige, die sich beweisen muss. Maria singt ihr Magnifikat, weil sie den Kern des Glaubens erkannt hat und gesehen hat und er sie zutiefst bewegt. Das heißt, im Kern des christlichen Glaubens stehen keine Lifehacks, ja? Keine spirituellen Lebenstipps für ein bequemeres Leben und für eine bequemere Weihnachtszeit in Cottbus. Sondern der christliche Glaube im Kern ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die Maria zutiefst bewegt. Eine gute Nachricht, dass Gott derjenige ist, der etwas getan hat. Dass Gott, wie Maria es ausdrückt, Großes getan hat. Lifehacks, Lebenstipps sind alles Ratschläge irgendwie, was man in einer bestimmten Situation tun sollte. Ich bin in der und der Lebenssituation, was kann ich jetzt tun? Einfache Aufforderungen, etwas zu tun und das war's. Und davon sind die sozialen Medien voll, ja, davon sind die Nachrichten voll. Und ganz, ganz ehrlich, sind wir nicht alle auch ein bisschen müde, einfach von diesen Lebenstipps, wie man das Leben irgendwie besser und schöner gestalten kann? Ja, sind wir nicht müde davon und haben gar keine Chance mehr, da noch hinterherzukommen, irgendwie bei den ganzen Ratschlägen? Und Maria ist begeistert und bewegt vom Kern des christlichen Glaubens, der zuallererst auffordert, zu sehen, dass etwas bereits getan worden ist. Dass ein Gott Großes getan hat. Die britische Schriftstellerin Dorothy Sayers, ja, vielleicht kennt ihr sie aus so Kriminalromanen und so, das hat sie vor allem geschrieben, aber die hat auch noch ein paar andere Texte geschrieben. Und sie sagt an einer Stelle, er, also Jesus, wurde im Elend geboren, er starb in Schande und er hielt es für eine Mühe wert, das alles zu erleiden. Magnifikat. Was für eine Nachricht. Gott ist derjenige, der Großes getan hat. Maria versucht nicht, sich selbst zu retten. Sie versucht nicht, sich um sich selber zu drehen, sondern sie nimmt den Namen von diesem Jesus ernst. Gott rettet. Und daran klammert sie sich. Maria erkennt, dass bereits etwas getan worden ist und darauf reagiert sie. Darauf reagiert sie mit diesen wunderbaren Zeilen. Und damit ist Maria, glaube ich, ein super Vorbild. Ja? Sie reagiert, sie handelt, sie lobt Gott, weil Gott gehandelt hat, weil Gott Großes getan hat. Ich glaube, ich saß vor, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist, in der 8. Klasse oder so saß ich zuletzt im Biounterricht. Und im Biounterricht haben wir damals unter einem Mikroskop haben wir uns Bienen angeschaut, ja? Und dann zu sehen, hey, wie sind die Flügel irgendwie und was man halt so in der 8. Klasse im Biounterricht dann macht. Warum mit einem Mikroskop? Ja, weil wir da so viele Feinheiten irgendwie sehen konnten, die man mit einem menschlichen Auge irgendwie verpassen würde. Ja? Das heißt, das Mikroskop an sich, das macht etwas, das ganz klein ist, größer und sichtbar. Ja? Und das ist aber nicht das, was Maria hier macht mit ihrem Lob, mit ihrem Magnifikat. Ja? Sondern Marias Magnifikat ist eher wie ein Teleskop. Das heißt, bei etwas, das sehr, sehr groß ist, wird rangezoomt, ja, um Auszüge davon zu sehen. Und natürlich hängt auch in so einem Teleskop hängt ganz viel Wissenschaft und alles dahinter. Aber die meisten, glaube ich, die sich damit beschäftigen, fangen, glaube ich, erst einmal, wenn sie da durchgucken und das sehen, das ist die erste Reaktion. Man fängt erst mal an zu staunen. Was möglich ist, zu sehen, wenn man da ranzoomt und durch das Teleskop guckt. Und das ist die Einladung, glaube ich, die wir auch jetzt aussprechen wollen im weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Ja. Ein bisschen so ranzoomen und staunen über etwas, das wahr ist und das so, so groß ist. Und wir zoomen ran und dürfen staunen und es sehen. Und eine Art, glaube ich, wie wir das machen wollen, ist in dem nächsten Lied und durch das nächste Lied. Ja? In dem nächsten Lied dürfen wir ranzoomen bei diesem Gott, der so groß ist, der so schön ist, und dürfen staunen über ihn. Und deswegen lasst uns dieses nächste Lied, oh, wie schön dieser Name ist, lasst uns dieses Lied gemeinsam singen. Hinter diesem Namen steht dieser Gott, der Maria persönlich begegnet ist. Ja. Es ist der Gott, der so völlig unerwartet in ihr Leben gegrätscht ist und alles umgekehrt hat. Es ist dieser Gott, auf den sie auf einmal nur mit Staunen reagieren kann, weil er wirklich Großes getan hat. Und lasst uns als Kirche heute Morgen in diesem Gottesdienst damit einklinken. Ja, mit einklinken in dieses Lob, mit einklinken in das, was dieser Gott Großes getan hat. Oh, wie schön dieser Name ist. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Name wirklich schön ist. Danke, dass dein Name heißt Gott rettet. Und darüber wollen wir staunen. Das wollen wir sehen, das wollen wir entdecken. Und entdecken, dass das wirklich wahr ist. Ja, das ist nicht einfach irgendein Kultheld, der auf diese Welt gekommen ist. Sondern dass es wirklich wahrhaftig historisch passiert. Und wir wollen uns einklinken in dieses Lob. Du bist derjenige, der Großes getan hat. Und oh, wie schön ist dein Name. Amen.